glaube, die riesengroße Herausforderung ist, wenn man einfach realisieren möchte, ist ein ungemein hoher Aufwand, administrativer Aufwand verbunden, wenn man es bewusst macht, weil man natürlich in all den regulatorischen Anforderungen einen Weg finden muss, Verzicht zu üben, wenn dir alle anderen einsprechen, du darfst nicht verzichten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Simplicity einfach bauen. Auch heute schauen wir darauf, wie einfaches, klares und praxistaugliches Bauen gelingen kann und was es dafür wirklich braucht. Mittlerweile sind wir in der 3. Staffel und der 23. Folge angekommen. Unterstützt von KS Original, dem Markenverbund mittelständischer Kalksandsteinhersteller, begleiten wir die Diskussion rund um die Vereinfachung des Bauens. Eine Diskussion, die in der täglichen Planungspraxis immer drängender wird. Mein Name ist Rebecca Pottgüter, Head of Communications bei HPP Architekten. Ich freue mich besonders, heute quasi im Reallabor zu sitzen, einem Gebäude ohne Heizung und ohne Kühlung, einem, das zu 3/4 aus recyceltem Material besteht und Einfachheit an allen Ecken ausstrahlt. Als Besucher kann man das auch erkennen. Ich hatte die Ehre, schon eine kleine Führung machen zu dürfen hier. Und man merkt direkt eine offene, freundliche Stimmung. Nicht nur bei den Mitarbeitern, auch in den Räumlichkeiten. Alles ist sichtbar. Es gibt keine abgängigen Decken. Man sieht die Leitungen. Man sieht auch, wenn man ein bisschen Abstand vom Gebäude nimmt, ein Dach, das nicht mit Dachziegeln verkleidet ist, sondern direkt mit den Photovoltaik-Elementen und vieles mehr. Aber dazu gleich mehr natürlich. Ich habe ja hier die Profis sitzen bei mir. Wie man merkt, heute dreht sich alles um ein Projekt, und nämlich, das ist die Resi. Wir sitzen hier in Bamberg und ich sitze mit 2 Personen zusammen, die das mit möglich gemacht haben. Einmal Sebastian Hölzlein und einmal Martin Jaromin. Also schön, dass ihr da seid. Erstmal herzlich willkommen. Sebastian Hölzlein ist Co-Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Alpha IC GmbH. Alpha IC arbeitet heute mit rund 80 Mitarbeitenden an verschiedenen Standorten in 9 Kernberatungsfeldern für ein ganzheitliches Real Estate Management. Sebastian Hölzlein selbst beschäftigt sich seit vielen Jahren unter anderem natürlich mit der Entwicklung von Gebäude- und Arbeitsplatzkonzepten, bei denen Nachhaltigkeit und praktische Anwendung im Vordergrund stehen. Und ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist natürlich das Resi-Büroprojekt hier in Bamberg, in dem Alpha IC selbst sitzt. Und er verantwortet, würde ich sagen, zu einem sehr, sehr großen Anteil die Initiierung, die Planung, die Umsetzung und heute auch die Nutzung des Gebäudes. Neben ihm sitzt Martin Jaromin. Er ist in-house hier in der LP3 ins Projekt eingestiegen und hauptverantwortlich für die Bereiche Bauphysik, Förderthemen sowie Nachhaltigkeitszertifizierungen nach DGNB und QNG gewesen. Ja, schön, dass ihr hier seid. Und ich freue mich, dass wir jetzt hier ein bisschen über das Objekt sprechen, in dem wir uns befinden. Es ist ein Null-Energie-Haus ohne Heizung und Kühlung und zeigt eben, dass wirtschaftliches Bauen ja auch nachhaltig funktionieren kann. Das sehr Besondere ist, dass Sebastian hier im Prinzip aus sehr vielen Perspektiven sprechen kann. Und die eine intensivieren wir dann damit noch, dass Martin auch noch dabei sitzt, nämlich aus der Perspektive des Bauherrn tatsächlich, dann des Planenden, des Nutzers und des Eigentümers. Sehr besonders. Also ich freue mich aufs Gespräch. Vielleicht, kann einer von euch einmal kurz in ein paar knappen Sätzen das Gebäude besprechen, in dem wir hier sitzen, denn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können es ja leider nicht sehen.
Ja, vielen lieben Dank dir für die Vorstellung. Das nehme ich gerne wahr. Bei Resi handelt es sich um ein Gewerbeobjekt mit 2 Geschossen, also inklusive Erdgeschoss 3 Geschosse. Wir haben hier eine ganz besondere Lage, weil wir in einem neuen Stadtteil Lagarde in Bamberg uns ansiedeln durften. Hierbei handelt es sich um eine ehemalige Militärfläche der US Army mit sehr viel Historie. Und auf Lagarde haben wir die Möglichkeit gehabt als Nutzer. Wir sitzen hier in Bamberg mit unserem Unternehmen schon seit über 25 Jahren. Eine Grundstücksfläche zu erwerben und darauf unser neues Headquarter zu realisieren. Deswegen kam dieses Bauprojekt auch zustande. Wir haben uns super gut gefreut über diese Möglichkeit und auch inmitten eines Kulturquartiers das Projekt und die Immobilie zu realisieren. Kulturquartier ist uns auf dem Mars geschneidert, weil wir natürlich auch sehr viel mit Kommunikation zu tun haben und uns gerne auch in dieses neue Stadtbild einsetzen und prägen. Deswegen natürlich auch diese gewerbliche Nutzung. Im Erdgeschoss befindet sich noch ein Café, um nicht nur guten Kaffee zu genießen, sondern auch natürlich einen gewissen Stadtteil Kommunikationsanteil zu übernehmen. Also auch einen Part für Veranstaltungen zu gewährleisten. Ansonsten sitzen wir mit unserem Unternehmen selber auf 1,5 Stockwerken und wir haben im zweiten Obergeschoss noch eine Fläche mit ca. 600 Quadratmeter vermietet an eine Marketingagentur. Auch da werden wir vielleicht im Laufe des Gesprächs nochmal drauf kommen, weil wir dort ein Brutto-Miet-Konzept verfolgt haben, was auch sehr spannend für möglicherweise die Zuhörer sein kann.
Und wenn ich richtig informiert bin, dann bist du ja wirklich der Initiator des Prinzips der Einfachheit, das ihr hier versucht habt, in vielen Bereichen umzusetzen. Warum? Warum der einfache Ansatz?
Ja, das hat vielerlei Gründe. Auf der einen Seite sind wir seit über 25 Jahren als Nachhaltigkeitsberater in der Dachregion aktiv tätig und ich viel gesehen habe und das war weit weg von nachhaltigen Ansätzen. Und ich habe auch gemerkt, bei vielen unserer Kundenprojekte, viele sind sehr labelorientiert, also Green Building, Zertifizierung im Vordergrund, Ratings im Vordergrund, aber viele verlieren an Identität, aber auch an Ehrlichkeit mit ihren Immobilien und Immobilienprojekten. Und vielleicht kann ich mal die ersten Schritte des Projektes zum Revue passieren lassen, weil sie schon essentiell sind und darüber hinaus auch so ein bisschen die Needs erklären, warum wir zu dem Thema und auch zu unserer Haltung gekommen sind und dieses Projekt so angegangen sind. Man muss sich überlegen, wir sitzen hier in einer mittelgroßen Stadt, klein bis mittelgroße Stadt mit 80.000 Einwohnern. Es fällt einem Gewerbetreibenden und Mittelständler gar nicht so leicht, in dieser Größenordnung attraktive Büroflächen zu erwerben oder auch anzumieten. Deswegen haben wir über 15 Jahre gesucht und haben dann dieses Projekt selber realisiert, sind total happy über diese Konstellation, aber in der Anfangssituation als Bauherr bist du natürlich erst einmal überfordert, wofür soll denn dein Immobilienprojekt, das Bauprojekt stehen. Und bei uns natürlich umso mehr komplizierter, weil es so viele fähige Berater und Ingenieure im Unternehmen gibt, die ihre Philosophie auch mit sich tragen. Ja? Also der Martin sitzt jetzt hier neben mir, hat natürlich einen sehr starken Fokus auf Energie und bauphysikalische Qualität. Es gibt aber auch sehr viel aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und es macht die ganze Sache so komplex, wie sie eben auch ist. Ich kann mich noch sehr gut an den ersten Termin erinnern, Workshop. Wir haben aufnotiert, was wir alles als in unsere Hitlist bringen wollen, wofür das Projekt steht und was wir alles realisieren wollen. Und diese Liste ist immer länger und länger geworden. Und also ich habe schier Gänsehaut bekommen, weil ich mir dachte, als Bauherr, das musst du jetzt auch noch alles finanzieren. Also es ist natürlich schon eine sehr intensive Phase gewesen. Um es auf den Punkt zu bringen, mussten wir uns auch konzentrieren. Und ich glaube, das ist etwas, was in vielen Projekten gar nicht so extrem vorangetrieben wird, aber so wichtig ist, wir können nicht alles 100% realisieren. Also was setzen wir denn in unserer Prioritätsliste nach oben und was rückt nach unten und was musst du möglicherweise auch opfern? Und diese Phase war so wichtig, weil wir zu uns gekommen sind, auch zum Thema nachhaltiges Bauen. Was verstehen wir denn darunter? Und ich muss vorweg schicken, das Thema Nachhaltigkeit hat so viele Facetten. Ich maße mir nicht an, und unsere Organisation in gleicher Art und Weise zu sagen, was nachhaltiges Bauen ist. Es gibt so viele unterschiedliche Interpretationen, auch vollkommen berechtigt. Und demzufolge finde ich das aber auch das Schöne am Bauen und an dieser Immobilienwirtschaft, dass wir unterschiedliche Wege zum Ziel finden und unterschiedliche Fokusthemen auch in diesen Bauprojekten eben realisieren können. Für uns war ganz am Anfang essentiell und wichtig ein gewisser Ansatz der Lebenszyklusorientierung. Also nicht wie im klassischen Projektentwicklungsgeschäft, wir planen, bauen und verkaufen, sondern nein, wir haben jetzt zweieinhalb Jahre realisiert. Wir wollen faktisch über 40 Jahre eine Immobilie, die möglichst geringe Betriebskosten und damit natürlich auch ökologischen negativen Impact mit sich trägt. Und deswegen war für uns dieses Thema Lebenszyklus so essentiell und wichtig. Und dann war natürlich der nächste Schritt, was macht denn den Lebenszyklus aus? Das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, die Energie und damit natürlich auch der CO2-Ausstoß, der verursacht wird durch Heizen und Kühlen. Und dann steht halt einer wie der Sebastian da vorne und sagt, okay, wir realisieren das jetzt ohne Heizen und Kühlen und stressen mal das gesamte Projektteam bis ins Mark, weil das muss man auch defensiv sagen, es ist immer eine riesen Herausforderung. Aber das stand als oberstes Ziel auf Punkt 1, wir realisieren ein Gebäude ohne Heizen und Kühlen. Und das hat uns in verschiedenen Themen auf der einen Seite vor neue Herausforderungen gestellt, Stichwort graue Energie, auch da können wir schon noch ein bisschen ausführen drüber. Auf der anderen Seite so wichtig, weil wir uns immer entsprechend dieser Priorisierung Entscheidungen argumentiert und ausgelegt haben. Und das Zweite, was für uns wesentlich war, und das ist der Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist Verzicht, Frugalität. Also dieser Begriff der Frugalität, dem sind wir erst so richtig bewusst geworden bei unserer Baurealisierung. Der ist so nicht geläufig in der Bauwirtschaft, also auch bei den Developern.
Vielleicht erklären Sie den tatsächlich auch noch mal kurz an der Stelle. Der ist, glaube ich, nicht jedem geläufig.
Ja, ich meine, im Grunde geht es darum, sich die Frage zu stellen, ob etwas notwendig ist oder nicht und ob man unter gewissen Bedingungen Verzicht üben kann und trotzdem zum Ziel kommt. Das prägt beispielsweise in dieser Immobilie der Flächenansatz. Also brauche ich denn, als Corporate kann man natürlich in einer anderen Rolle genau diese Frage beantworten, brauche ich denn 100% dieser Fläche? Oder kann ich auf einen Anteil der Fläche verzichten? Und jetzt muss man natürlich auch in die eigene Organisation hören. Also wie ist denn die Organisation, wie ist ein Nutzungskonzept, und vor allem, wie ist letztendlich die Agilität in einer Organisation? Stichwort freie Arbeitsplatzwahl, freie Arbeitszeit. Können wir activity-based arbeiten, also ein gewisses Desk-Sharing-Modell vorantreiben? Können wir Flächen gemeinschaftlich mit Mitnutzern der Immobilie teilen? Beispielsweise, wir sitzen heute in einem größeren Besprechungsraum. Da ist es den anderen Nutzern dieser Immobilie auch möglich, in die Fläche zu gehen und diesen Besprechungsraum zu nutzen. Das verhindert, dass man dort in gleicher Art und Weise diese Fläche vorhalten, bauen, realisieren und bewirtschaften kann und muss. Das meine ich mit Frugalität, fängt an der Fläche an, geht weiter über das Thema Klima. Wer an der Stelle sagt denn, dass wir immer 21 Grad im Raum halten müssen, Sommer wie Winter oder 26 im Sommer, 21 im Winter? Wer an der Stelle sagt denn, dass nicht erwachsene Nutzer, die ein gewisses Verständnis dafür haben, auch sich entsprechend kleiden können, um gewisse unterschiedliche Temperaturen zu kompensieren?
Naja, das ist dann immer diese Schwelle zwischen was ist Komfort und was ist Luxus im Prinzip. Ne? Was müssen wir eben bieten, damit man auch komfortabel arbeiten kann? Aber wo ist die Grenze?
Genau, und deswegen haben wir dieses Thema Frugalität, also auch ein bisschen Verzicht extrem gestresst in den Diskussionen, auch mit den eigenen Mitarbeitenden. Wie weit können wir gehen? Was ist ein No-Go? Was ist eine wesentliche Identifikation eines Unternehmens, die wir nicht aufgeben wollen? Und das hängt damit zusammen, natürlich auf das eine oder andere günstiger, schneller und demzufolge effizienter und vielleicht auch kostensparender durchzugehen.
Ist ja ein sehr interessanter Ansatz, den wir da gerade besprechen mit der Frugalität. Also zum Beispiel auch das Thema barrierefreier Räume, ja. Also wie oft brauche ich ein barrierefreies WC im Haus? Das ist hier tatsächlich so umgesetzt worden, dass es eben dann eins, ihr korrigiert mich, aber ich glaube, es gibt ein WC, was barrierefrei erreichbar ist und es kann eben durch alle Mieter des Hauses genutzt werden. Und das ist natürlich ein sehr spannender Ansatz, weil gerade es eben Räumlichkeiten gibt, die selten benutzt werden. Das ist wie mit dem Meetingraum, mit dem wir jetzt sitzen. Und das finde ich natürlich auch spannend, aber es erfordert natürlich von vornherein ein gewisses Umdenken. Frage an dich, Martin, wie war das für euch im Team, als das Team damals aufgestellt wurde. Also sicherlich auch keine einfache Aufgabe fürs Team. Und wir hatten das in den Podcast-Gesprächen zuvor auch schon besprochen. Es ist eben unheimlich wichtig, wie man, wenn man so etwas erreichen möchte, wie man das Team am Anfang aufstellt. Weil es eben erfordert, auch mal um die Ecke zu denken, neu zu denken und vielleicht mal den etwas schwierigeren, vermeintlich schwierigeren Weg zu gehen. Wie war das am Anfang? Große Herausforderung oder sehr großes Interesse?
Natürlich. Also das eine muss ja nicht unbedingt das andere ausschließen tatsächlich. Also ich fand das schön, dass wir tatsächlich mit unserer ganzen Expertise, die wir im Haus haben, auch ran durften sozusagen. Auch deswegen, weil der eher vom Bauherrn / Chef ja quasi erwarten konnten, dass wir einfach viel mehr probieren können, als es vielleicht üblicherweise bei einem normalen Bauherrn möglich ist. Aber wir natürlich eine ordentliche Liste mitbekommen haben, die durchzuarbeiten. Und das war schon interessant. Also es hat mehr Spaß gemacht, als es gestresst hat tatsächlich. Und ich würde es auch immer wieder machen tatsächlich. Und ich fand das schön, dass einfach auf allen Ebenen einfach ganz kollegial gearbeitet worden ist. Also die Architekten wurden ja eingebunden und manchmal war man nicht so ganz sicher, ist das jetzt der Bauherr, der hier am Tisch sitzt oder der Planer, der da mitplant. Aber letztendlich war das eine interessante Erfahrung für alle.
Gab es von Anfang an so Referenzprojekte, die für euch besonders nah waren und auf die man sich immer wieder gedanklich berufen hat?
Also ich würde sagen, grundsätzlich ja. 2226 von Eberle war mit, glaube ich, so das Initiativprojekt, würde ich sagen. Als du jetzt gerade sagtest, 26 im Sommer, 21 im Winter, dachte ich, ach gut, 22 im Winter, dann hätten wir genau diesen Übergang gehabt zur Einleitung des Projektes. Das ist wahrscheinlich so mit das eins der Projekte, das so ein bisschen den Zielkorridor vorgegeben hat, aber auch viele kleine Passagen aus anderen Projekten, also die man einfach vielleicht so aufgeschnappt hatte, weil wir haben, wie gesagt, sehr, sehr viele Kleinstprojekte, die vielleicht so nicht sichtbar sind, die aber natürlich einen Teil des ganzen Gebäudes irgendwie ausmachen. Und ja, schwierig, das alles zusammen auch auf Projekte zu beziehen, also bis auf das eine.
Sebastian, jetzt beschäftigst du dich mit diesem Ansatz des einfachen Bauens schon einige Jahre und wie siehst du das Thema verankert in der Branche? Also ihr seid ja als Beratungsunternehmen auch immer mitten im Prozess, ihr kriegt alle Seiten mit. Ist es da? Wird es besprochen oder wie siehst du das?
Teils. Es hängt natürlich ganz ab von Kunde und Ausrichtung. Auf der einen Seite haben wir natürlich Corporates, also Eigennutzer von Immobilienprojekten, die ganz anders über ihre Bauprojekte denken und sehr nutzerorientiert sind in dem, wie sie Projekte angehen. Mir gefällt in diesem Bereich sehr stark, dass man sich Themen oftmals sehr intensiv annimmt. Nehmen wir nur mal das Thema bauökologische Vorgehensweisen oder Zirkularität von Immobilien und Baustoffen. Also da kann man ja auch mit einer ganz anderen Intensität über diese Themen reden und diese verankern in Projekten. Im klassischen Development, also planen, bauen, verkaufen, haben wir natürlich Marktgegebenheiten, die dürfen wir auch nicht weglügen. Also und diese Marktgegebenheiten schränken oftmals Entscheidungen ein, warum das eine oder andere in der Intensität vielleicht nicht härter gedacht werden kann. Also ich nehme nur mal das Thema Haftung, wenn wir uns nicht regulativ verhalten oder wenn wir nicht Arbeitsstätten richtlinienkonform realisieren und. Da gibt es ja zahlreiche Themen, sodass ich auch verschiedenen Developern keinen Vorwurf machen möchte, warum sie es nicht hart denken oder zu 100% realisieren und umsetzen. Also das ist meistens ein Kompromiss, der natürlich etwas verwässert. Auf der anderen Seite natürlich wir auch aus dem Thema Nachhaltigkeit und Green Building Zertifizierung sehr stark label- und kriterienorientiert in verschiedenen Projekten aktiv tätig sind. Das ist in der Tat so, wie man es auch früher gesagt hat, ein bisschen so Credit Phishing. Also welche Anforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit kannst du mit geringstmöglichen Aufwand realisieren? Solche Themen sind ganz legitim, um natürlich auch einen marketingorientierten Label zu bekommen und damit natürlich auch für das Projekt kommerziell Erfolg zu gewährleisten. Auf der anderen Seite als Berater immer etwas unschön, weil wir natürlich im Projekt werteorientiert wirken wollen und das natürlich in Gänze durchziehen wollen. Also es ist immer ein Kompromiss.
Ja, mit Sicherheit. Gab es denn Momente im Projekt, wo du in deiner Rolle als Bauherr schon gehadert hast, wo du eigentlich aus Sicht der Planenden sicher warst, das ist die beste Lösung, aber in der Rolle als Bauherr dann doch ein paar Momente brauchtest?
Ja, also magst du ein paar Beispiele?
Ja, wir reduzieren es auf das Prägnanteste. Also viele.
Ich habe ein ganz banales Beispiel. Wie schafft man denn, einen Estrich auszutrocknen ohne eine Heizung? Ganz banales Beispiel. Ja. Also das zeigt dir, also die Frage haben wir uns nie gestellt, weil wir für uns war es logisch, wir realisieren keine Heizung, keine Kühlung. Und dann steht er da mitten im Winter und sagt, ja, wie kriegen wir das Ding trocken? Also das als Banales. Aber in der Tat muss ich auch definitiv sagen, wenn man neue Wege geht, und ich glaube, das ist schon charakteristisch, neue Wege geht, brauchst du natürlich auch du hast ja mit vielen Stakeholdern zu tun. Und die musst du entweder begeistern oder so musst du überzeugen. Nehmen wir nur mal den Fall, zweites Obergeschoss, Vermietung einer Fläche, einer Bürofläche. Dann brauchst du natürlich auch Interessenten, die verstehen, warum sie in eine Fläche gehen sollten, die ohne Heizen und Kühlen und somit ohne eine Garantie auf Behaglichkeit, wie sie es vielleicht woanders bekommen könnten, ausgestattet sind. Und darüber hinaus auch noch eine Bruttomiete bezahlen sollen, wo sie nicht wissen, was ist da jetzt alles drin, aber faktisch irgendwo ein Deckel ist. Also da merkst du in zahlreichen Gesprächen 50 plus, wie wenig Personen im Markt sich auf professionelle Art und Weise in die Lage versetzt fühlen, diese Komplexität einmal zu begreifen und argumentativ zu verarbeiten. Und es spricht natürlich wieder dazu, keep simple. Also vieles, was wir gemacht haben, ist natürlich auch komplex und man versucht, diese Komplexität auch in einer vollen Begeisterung rüberzubringen. Ich würde jedem raten, keep simple story und demzufolge auch ein Projekt, damit es mit verträglichen Aufwand auch reibungslos realisiert werden kann.
Ja, keep simple ist auch für mich total verwoben mit dem Begriff, den wir vorhin schon gehört haben, Lebenszyklusorientierung. Ne? Also für mich ist eigentlich Komplexität einer der größten Gegner von Kreislauffähigkeit. Wenn man viele Schichten hat, viele Verbundstoffe, viele Sonderlösungen, die führen natürlich dazu, dass Bauteile später nur noch entsorgt werden können und nicht mehr unbedingt weiter genutzt werden können. Ist hier auch ein großes Thema im Gebäude. Also es wurden Produkte wiederverwendet, hier eingebaut, es wurde auch Recyclingbeton verwendet. Also einfach zu bauen heißt ja einfach bewusst auf solche Dinge zu achten und auf nachvollziehbare Details zu setzen etc., damit man eben das Gebäude auch im Prinzip über Jahrzehnte hinweg flexibel anpassen kann, ne? Dass es dauerhaft wird. Und genau, insofern ist Kreislaufwirtschaft ja eigentlich kein zusätzlicher Anspruch, sondern eine logische Weiterführung, finde ich, so des suffizienten Bauens. Wie ist das aus deiner Sicht, Martin? Wie eng sind das Thema einfaches Bauen und Nachhaltigkeit verwoben?
Einfachheit und Nachhaltigkeit gehören definitiv zusammen. Man muss auch eine gewisse Haltung bewahren. Also Nachhaltigkeit bedeutet ja immer, irgendwie eine Haltung zu haben, immer ein bisschen mehr zu machen, als du eigentlich müsstest, auch für die Zukunft mitzugestalten. Und das ist vielleicht oder ganz häufig ja einfach durch die Einfachheit.
Also es ist halt, ich denke, Einfachheit ist so ein Teil von Nachhaltigkeit. Ne? Also es gibt verschiedenste Ansätze und das ist eben einer von vielen möglichen.
Ich glaube, die riesengroße Herausforderung ist, wenn man einfach realisieren möchte, ist ein ungemein hoher Aufwand, administrativer Aufwand verbunden, wenn man es bewusst macht. Weil man natürlich in all den regulatorischen Anforderungen einen Weg finden muss, Verzicht zu üben, wenn dir alle anderen einsprechen, du darfst nicht verzichten. Also auch da gibt es reihenweise Beispiele. Wir haben hier zum Beispiel in unserem Bauvorhaben einen hohen Recyclinganteil in Beton realisiert. Und wir haben zu einem Zeitpunkt realisiert, in dem es noch keine Normung gegeben hat. Also wie man gewisse Betonqualitäten realisiert, trotz eines hohen Recyclinganteiles. Und demzufolge haben wir unter anderem auch lange diskutiert, in der Planerrunde können wir eine WU durch eine WU-Platte, also Betonplatte, realisieren mit den Anforderungen trotz Recycling. Also musst du als Bauherr auch wesentliche Entscheidungen treffen. Es ist auf der einen Seite einfach, auf der anderen Seite auch wiederum nicht einfach, diese Entscheidung zu treffen und die Risiken bewusst zu akzeptieren aufgrund nicht normenkonformen Realisierens. Alleine meine Ausdrucksweise ist ja schon sehr anspruchsvoll. Aber was ich damit sagen möchte, ist, einfach ist leichter hergeredet. Ja, ja. Aber es ist echt ein riesen Ding und eine riesen Herausforderung, genau diese Einfachheit durchzusetzen und sich deren Risiken und Konsequenzen bewusst zu sein.
Der Weg dahin ist meistens nicht der einfachste, ne? Auch wenn das Ergebnis dann vermeintlich einfach wirkt. Aber genau, es gehört eben auch Mut dazu. Das glaube ich schon und das kannst du, ja, da kannst du wahrscheinlich ein Lied von singen. Das passiert eben nicht einfach so und es gibt Momente, wo man dann mal, Anna Heringer hat das gesagt im Podcast, ich einfach aus dem Fenster lehnen muss. Und das muss man sicherlich tun und den Mut und die Verantwortung dann eben übernehmen. Was waren denn jetzt retrospektive vielleicht so die größten Hürden im Projekt in Bezug auf die Einfachheit?
Einen habe ich angesprochen. Ich komme zu einer Frage zurück. Das Thema Teamzusammensetzung ist so entscheidend und so wichtig. Wie willst du mit einem Objektplaner, einem Architekten zusammenarbeiten, der nicht eine gewisse Demut mitbringt? Das ist nicht abfällig und nicht negativ gemeint. Es heißt letztendlich, jemanden zu finden, der gestalterisch eine Immobilie im Einklang bringt, auch mit den Bauherren Interessen und demzufolge genau dieser Einfachheit. Weil es ist ja auch logisch, dass ich einen Architekt nicht aufgeben soll. Und es ist ja seine Aufgabe, auch Immobilien zu entwerfen, die ein Stadtbild prägen und das generationsübergreifend. Das ist das Ziel und das ist der Zweck. Das Zweite ist partnerschaftliche Zusammenarbeit. Wie können wir, und das war für uns schon ein wesentlicher Punkt, wir wollen mit einem Bauunternehmen zusammenarbeiten, das in der Lage ist, mit dir im Einklang budgetorientiert zu realisieren. Also ist auch leichter gesprochen als getan. Im Grunde geht es da um den GMP-Preis an Lösung, also einen garantierten Maximumpreis, weil wir als Bauherr, als privatwirtschaftlicher, eigennutzter Bauherr auch nur ein begrenztes Budget haben. Also wie kannst du im Einklang, und bei so einem Bauvorhaben passiert ja immer was, mit diesem Budget in Waage die Qualitäten aufrechterhalten oder anpassen? Besser gesagt anpassen. Da gibt es zahlreiche Beispiele, wo wir Mehrkosten auch durch Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Ansätze, Thema Recyclingmaterialien, Reuse-Klinker und andere hatten und damit natürlich einzelne Details beispielsweise an der Fassade verändert haben, um wieder das in Einklang zu bringen. Also eine Vereinfachung von Baukonstruktion. Und das muss man natürlich auch vertraglich konsequent mit Bauunternehmen handhabbar machen. Deswegen auch ein riesengroßes Ansinnen für uns, sich nicht die Augen auszukratzen, sondern partnerschaftlich im Dialog eine Lösung zu finden. Qualität versus Kosten. Und darüber hinaus muss man sich auch überlegen, wenn wir wirklich realisieren wollen, also ich nehme jetzt nur mal das Thema Reuse-Klinker, die haben wir organisiert, dann kommt natürlich wieder ein Bauunternehmen und sagt, was ist mit der Gewährleistung, was ist mit Druckfestigkeit, mit Wasseraufnahme von Klinkermaterial, jetzt willst du die auch noch aufschneiden und dann die Fassade setzen, wie gehen wir damit um? Also dann schwingt schon wieder das Thema Haftung und Gewährleistung und Regulatorik mit. Ich glaube, das sind wirklich die Themen, die man konsequent durchsetzen muss, aber vertraglich den Nährboden dafür ermöglicht.
Und das, genau, das glaube ich auch, das schafft man nur partnerschaftlich, ne? Und da muss jeder so ein bisschen an einem Strang ziehen und das Ziel muss klar sein, aber das hattest du vorhin gesagt, das war ganz klar formuliert am Anfang und ich glaube, das hilft natürlich dann allen Beteiligten, da in dieselbe Richtung zu laufen und trotzdem gehört die Lust, etwas zu wagen, für alle Beteiligten dazu, ne? Also Das glaube ich, also das ist so ein Fazit aus einigen der Gespräche, die wir schon geführt haben. Wenn man diese Partner nicht an Bord hat, ist es eben auch schwierig, diese Wege zu gehen, weil es ist natürlich schwer, die Hindernisse zu sehen, aber eben die Lösungen dann vielleicht nicht. Wie hast du das wahrgenommen, Martin, mit den externen Partnern, die Zusammenarbeit? War das dann wirklich auch so, wie ihr euch das gewünscht habt? Und hat man dann auch vielleicht manchmal eine Lösung gefunden, die man selber gar nicht so erwartet hätte oder auf dem Schirm hatte? Kamen da manchmal Dinge zustande, die eigentlich das Team selbst dann beeindruckt haben?
Also der Austausch mit den externen und auch internen Partnern war klasse. Also das war wirklich partnerschaftlich, ne? Obwohl man ja eigentlich, ja, kann ich zum Konzern oder zum Unternehmen gehört, hat man sich sofort relativ schnell eingegroovt. Wir haben uns extra in Köln dafür getroffen, hatten diesen Workshop, haben dann wirklich zusammen erarbeitet, was sind die Ziele, die wurden einmal festgesteckt und da war halt für alle ganz klar, okay, da geht die Reise hin. Und das war schon angenehm, dass tatsächlich dann alle mitgemacht haben. Bei ein Beispiel könnte ich vielleicht nennen, das hatte mich zumindest ein bisschen überrascht. Wir haben hier an den Fassaden einfach unterschiedliche Fensterbreiten. Das ist einfach dem geschuldet, weil wir auch die Innenräume unterschiedlich gestaltet haben. Es gibt mal kleine Räume, dann solche mittelgroßen Räume, wie in dem Raum wir jetzt gerade sitzen, oder auch diese große Schertfläche. Und je nachdem, wie viel Sonneneintrag du halt hast, musst du natürlich dagegen arbeiten. Gerade wenn wir ja keine Kühlung haben oder keine Beheizung, auch im Winter, müssen wir irgendwie so das Maximum rausholen. Und an der Stelle war das ganz schön, wie die Architekten das Ganze gelöst hatten von außen. Es gibt halt ein Raster, das quasi ja, durchläuft. Und in diesen Feldern sind einfach die Fenster so eingebettet, dass es im ersten Moment offensichtlich für den einen oder anderen Architekten, Architektin, nicht direkt auffällt, dass die Fenstergröße variiert, weil es einfach so unscheinbar ist. Und dieser Effekt ist, ich fand den einfach ganz klasse, dass es durch so einfache Tricks, oder nicht Tricks, aber durchs Handwerk tatsächlich, einfach so gut gelöst worden ist und unser Problem mit der Überhitzung oder zu wenig Sonnenlicht im Winter einfach so gelöst hat.
Mm, absolut. Ja, was ich auch spannend fand tatsächlich, wenn man jetzt das Projekt 2226 vergleicht mit dem Objekt hier, in dem wir sitzen, die Massivität ist eine andere, ne? Also es sind wesentlich dünnere Außenwände. Trotzdem die Architektur selbst, und das sind eben in dem Fall eben dann sehr ausgewogene Fensterflächen unter anderem, die funktioniert. Und das ist auch was für mich, was eben einfach so ein zentraler Ansatz natürlich ist. Die Architektur muss wieder lernen, selbst zu funktionieren und nicht nur korrigiert zu werden. Ich sag's jetzt mal ganz spitz durch die TGA-Systeme. Natürlich gibt es Technik, die ausgleichen kann und Komfort schaffen kann und so weiter, aber die Architektur selbst muss eben funktionieren. Und tatsächlich ist es auch in diesem Objekt hier so, dass aus meiner Sicht als Architektin, das hat ja eine Wertigkeit. Also wenn die Architektur spricht, ich bin Architektur, ich bin auch ein Volumen, ne? Und ich bin eben nicht eine Glasfassade, sondern eine massive Wand. Und das ist was Schönes. Und ich finde eben zuvorhin, da klang das so etwas an, diese Sprache hat was ganz Authentisches und auch was sehr Ästhetisches. Also ich finde auch, das ist den Architekten hier gut gelungen, das zu übersetzen. Und die Sprache der Einfachheit ist eben nichts, oder ist keine, die auf irgendetwas verzichtet. Im Gegenteil, aus meiner Sicht hat sie, bringt sie da auch gestalterisch wirklich Mehrwerte wieder mit. Und das finde ich total schön. Was ist denn, also das ist jetzt ein Ansatz natürlich, die Architektur selbst, das gibt die Konstruktion. Was sind aus eurer Sicht so die zentralsten Ansätze für ein Low-Tech-Gebäude? Wo hat man die größten Hebel im Prinzip?
Jetzt hast du den Vergleich gerade nochmal zu dem Entwurf von Baumschlager Eberle gemacht. Im Grunde ist jedes Bauprojekt, jedes Bauvorhaben ja individuell und richtig unterschiedlich. Ob ich jetzt Greenfield baue oder im innerstädtischen Bereich wie bei uns, demzufolge fängt es ja an bei dieser Umfeldanalyse und der Verschattung. Wie reagiert denn eine Immobilie an diesem Standort über das gesamte Jahr? Und danach richtet sich schon sehr, sehr viel. Und bei uns hat sich schon sehr wohl gezeigt, dass wir im Winterfall eine herausfordernde Situation haben. Heißt eigentlich zu wenig solaren Energieeintrag generieren. Und ich glaube, das ist der Krux, bei einer natürlichen B- und Entlüftung, die ja der Entwurf Baumschlager-Eberle hat, also über die motorischen Fensterflügel, die sich da öffnen lassen, ein so hoher Kälteeintrag ist, dass du ihn nicht mehr hochtemperieren kannst. Das ist für uns etwas gewesen, und da haben wir uns auch andere Objekte angeguckt, beispielsweise auch im Münchner Raum. Und das ist, sowas wäre niemals für uns in Frage gekommen. Du bist da reingekommen und dann standen schon noch in der ersten Betriebsphase überall Elektroheizkörper rum, weil es nicht funktioniert hat vom Entwurf, aber auch von der Adaption und der Anpassung aufs eigene Bauprojekt. Und deswegen war für uns eben auch wichtig, dass wir genau auf diese Themen eingehen. Also nicht Kamikaze einem Thema Rechnung tragen, auf Teufel komm raus und was auch immer dabei rauskommen mag. Das war sehr bewusst und das war ein sehr intensiver eine sehr intensive Vorgehensweise. Der Martin hat es gerade gesagt, wir haben 6 unterschiedliche Fensterformate um dieses Thema solare Energieeinträge. Wir haben Festverglasung bis auf die Fluchtwege, was dazu führt, dass wir mechanisch Bären und Lüften, also eine kontrollierte Bären und Lüftung mit hoher Wärmerückgewinnung realisiert haben, um diesen Kälteeintrag im Winter zu reduzieren und es inhaltlich in den Griff zu bekommen. Jetzt sind wir durch ein Jahr, das ist der Hammer. Und ich muss sagen, Sommer überhaupt kein Thema. Also Sommer sind wir so happy und so zufrieden. Winter grenzwertig. Wir sind aus der Winterzeit rausgekommen mit 17 Grad. Also da waren ja 2 Wochen betriebsfrei und auch nicht somit klimatisierte oder halt
Bärenlüftung.
Ja. Und das haben wir natürlich sofort gemerkt, ne, am Anfang. Innere Lasten ist ein wesentliches Prinzip. Und es fängt jetzt wieder an mit dem Thema Frugalität. Wie kannst du an der Stelle gewährleisten, dass die Flächenbelegung vorhanden ist? Also baust du und realisierst du 50% weniger, um für die Menschen, die mobile working arbeiten und demzufolge nicht täglich reinkommen, auch gerecht zu werden. Also man könnte sagen, es ist ein essentielles, eine wesentliche Belegung, ist eine essentielle Komponente, auch bei dem Thema Temperierung von Fläche. Und das andere ist das Thema Baumassen. Auch das ist ein essentielles Thema, weil es hat bei uns so unheimliche Diskussionen gegeben, weil wir eigentlich mit, in Anführungsstrichen, einem dreckigen Material wie Beton arbeiten, das aber so viel Qualität bietet, weil es natürlich Trägheit und Masse schafft. Und wir haben das ganze Thema auch mit Holzhybrid durchgerechnet. Wir haben es nicht geschafft, ein stabiles, weil natürlich keine Massen, ein stabiles Klima abzubilden. Und demzufolge ist für uns nur Stein oder Beton in Frage gekommen und wir haben uns demzufolge auch mit dem Thema auseinandergesetzt und haben versucht dann, das Beste daraus zu machen, siehe Recycling, also wie können wir Ressourcen schonender mit dem Material umgehen, brauchen aber auch kein Hehl draus machen, dass wir mit Beton realisiert haben. Man könnte sagen, Schwachstelle ja, aber dafür haben wir keine Heizkosten.
Jetzt würde mich tatsächlich dieses letzte Jahr einmal noch mal im Detail etwas mehr interessieren. Erstens, wahrscheinlich wird das Ganze ja gemonitort. Da würde ich gerne einmal drauf kommen. Aber vielleicht erstmal an Martin. So als Mitarbeitende hier, das Team, wie nimmt es das Büroteam wahr? Wie wird es aufgenommen? Wird dann auch mal gemeckert? Ja, also ich weiß nicht, können wir ja ganz offen drüber reden. Oder ist es eher ist es eine positive Haltung, in der man sagt, ach, es ist auch eben okay, wenn es jetzt nicht immer genau die eine Temperatur ist?
Es war von Anfang an klar, es wurde auch so kommuniziert, dass das Gebäude natürlich ohne Heizen und ohne Kühlen nicht alle Anforderungen wird erfüllen können, die man so aus der Norm auch kennt. Und das war allen bewusst und klar, wurde hier gemeckert. Also das muss man einfach mal so sagen. Und das ist auch völlig okay. Das ist ja auch natürlich und menschlich und für den Bauherrn oder für den Eigentümer dann ja auch wichtig, weil gewisse Stellgrößen hast du ja noch. Du kannst dann mit der Lüftungsanlage kannst du ja immer noch ein bisschen hin und her regeln. Du kannst den Sonnenschutz hoch und runter fahren lassen. Das sind so die größten Stellschrauben. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass gerade so ein Gebäude irgendwie ein, zwei, vielleicht, naja, 3 Jahre braucht, dass man dann wirklich einmal weiß, okay, in den Phasen musst du halt so agieren und dann musst du halt so agieren. Und dann muss man einfach mit den Kollegen sprechen, mhm, ne, und das einfach kommunizieren. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass gar nicht das, der Sommer das Problem ist, weil ich ehrlich gesagt das als größeres Thema gesehen hatte, als wir damals mit in die Planung gestartet sind, sondern das größere Thema ist der Winter. Und da kann ich ja was machen. Ja, da kann ich mir ja noch eine Decke anziehen. Da kann ich mich vielleicht mal, weiß ich nicht, mal die Treppe hoch und runter laufen oder man macht mal eine längere Pause, trinkt einen Kaffee. Im Sommer kann ich irgendwann nicht mehr Sachen ausziehen. Das geht dann nicht mehr. Insofern ist das, glaube ich, völlig fein. Klar, der eine meckert immer. Das ist ja auch eine subjektive Wahrnehmung. Und
ich habe eine Ergänzung dazu und das ist ein Phänomen. Das hat sich auch in dem ersten Jahr herausgestellt, dass wir in unserer Immobilie unterschiedliche klimatische Verhältnisse haben. Also man muss sich vorstellen, wir haben einen zweigeschossig genutzten Bereich, der ist mit einer offenen Treppe verbunden. Und wir haben zwischen den beiden Geschossen 1 bis 2 Kelvin, also Grad Unterschied im Raum, circa. Auch aufgrund natürlich der thermischen Schichtbildung auf der einen Seite. Dann auf der anderen Seite haben wir 360 Grad, also in 270 in einem Raum, also Großraum. Auch da haben wir zwischen Ost und West gravierende Unterschiede in der Sonneneinstrahlung und in der Temperaturbildung. Und das haben wir nie diskutiert im Thema Raumnutzung und Flächennutzung, weil wir immer davon ausgegangen sind, wer will laut, wer will leise, mhm, wer will offen, wer will in einer geschlossenen Struktur, wer will in Silent-Boxen arbeiten und. Also was Nutzung und Möblierung angeht, war alles sehr arbeitsorientiert diskutiert. Aber was sich jetzt herausstellt, und das ist ein Phänomen, ist, dass, ich würde mal schon sagen, 50% der Mitarbeitenden das Thema persönliche Behaglichkeit und vor allem entsprechend der aktuellen Tagesbedingungen, also wie bin ich drauf, bin ich übermüdet, friere ich, oder bin ich ein Mann und korpulent, dann geht er natürlich in einen kühleren Bereich. Oder, also das ist alles ja ganz natürlich, dass der Mensch ein unterschiedliches Bewusstsein hat. Und das ist das Verrückte, dass wir jetzt merken, dass sich die Personen bei uns auch entsprechend dieser Klimaverhältnisse unterschiedlich setzen im Raum und demzufolge auch mit dem Thema offensiver umgehen oder sozusagen, man könnte sagen, auch eigenverantwortlich umgehen. Und das, was der Martin meinte mit Decke, ist kein Witz. Bei uns liegen Decken aus. Das heißt, wenn wir 19 Grad haben, ja, das war jetzt eigentlich so die Spitzen, also die kältesten Temperaturen im Winter. Wenn wir 19 Grad haben, dann ziehen sie sich eine Decke an und haben halt einen Pulli an. Das ist etwas, was aber bei uns, ja, wir machen Witze draus. Also wir versuchen, die negative Energie in eine positive Energie umzuleiten. Und am Grunde des Tages hast du 4 Wochen, wo du mal solche Bedingungen hast im Jahr und dann gehen wir durch.
Absolut, genau. Und also Anno Lederer hatte das in unserer allerersten Folge auch gesagt. Es war vor vielen Jahren eigentlich so, dass 18 Grad ja im Prinzip auch so eine Raumtemperatur waren, die in Ordnung waren. Und das hat sich auch so ein bisschen gewandelt in unserer Wahrnehmung. Wir haben uns eben auch einfach dran gewöhnt. Wir sitzen gerne im T-Shirt auch im Winter da. Und die Frage ist einfach, müssen wir das tun? Das ist natürlich eine Sichtweise. Und aber klar, jeder soll sich wohlfühlen. Ich wäre wahrscheinlich auch die Person, die Decke nehmen würde.
Ich hätte auch noch eine Ergänzung dazu. Und zwar finde ich das auch richtig, und das macht auch irgendwie Sinn, dass man das Gebäude dann ja vielleicht wirklich auch nicht darauf auslegt, dass wirklich an allen Tagen quasi immer 100% der Behaglichkeit getroffen werden, sondern dass man dann einfach sagt, okay, jetzt haben wir mal diese 4 Wochen, mal alle paar Jahre im Winter, da wird's halt kalt, Leute. Dann ist das halt so, dann müssen wir halt gemeinsam durch und dann ist das okay. und man überdimensioniert das Ganze.
Du musst halt die Nutzung abspielen drauf, ja, dass auch die Nutzer die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, wo sie dann sitzen.
Genau, das noch.
Also im Prinzip eine Art, nennen wir es vielleicht Zonen der Behaglichkeit, weil du sagtest gerade, die Behaglichkeit muss vielleicht nicht immer gegeben sein, ich bin mir nicht sicher, ich glaube schon, aber eben vielleicht, das Thema gerade fand ich schon sehr interessant, dass wir die eine Raumnutzung in der Bürofläche eigentlich nur arbeitsorientiert betrachten und vielleicht ein bisschen mehr behaglichkeitsorientiert auch denken sollten in diesen Konzepten ohne Technik, wo man eben sagt, naja, wir können ja auch ein bisschen mit der Sonne wandern. Wie ist denn aktuell das Nachjustieren? Also wir hatten es gerade schon angedeutet, das dauert, Martin, du hast geschätzt, 2 bis 3 Jahre vielleicht. Wir befinden uns jetzt in Jahr 1 oder nach Jahr 1. Wird gerade noch viel, also erstens, wie wird gemonitort? Zweitens, wie wird mit diesen Daten und Ergebnissen oder auch den Erfahrungen umgegangen und was macht ihr konkret? Was ein paar, also ihr habt jetzt diese kleineren Ansätze, diese persönlichen genannt, aber gibt es da auch aufs Gebäude bezogen Dinge, die nachjustiert werden? Ja.
Für uns ist das Thema Kommunikation im Betrieb essentiell und wichtig, weil wir natürlich möchten, dass möglichst viele sich Beispiele nehmen an dieser Immobilie, aber auch aus Fehlern lernen. Und ich merke, dass eigentlich sich am Markt viel zu wenig über Defizite und Fehler unterhalten wird, weil man gibt sich ja die Blöße. Genau. Und für mich ist aber so wichtig, das weiterzugeben. Und auch diese Immobilie ist ja nicht perfekt. Sie ist hart gedacht, also auch kompromisslos, was die Systeme Heizen und Kühlen angeht. Man soll letztendlich, in den meisten Fällen wird es ja verwässert, auch bei Developern, aber man kann sich sehr viele Themen rauspicken und adaptieren und entsprechend der eigenen Immobilienprojekte anpassen und umsetzen. Das Thema Erfassung von thermischer Behaglichkeit im Raum bei uns ist ein zentrales. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Konflikt Low-Tech oder nicht Low-Tech. Brauchen wir jetzt erhöhte Steuerungsmöglichkeiten in einer Immobilie ohne Technik, um letztendlich sie beherrschbar zu machen? Ich sage anfänglich ja. Wenn wir allerdings Referenzwerte schaffen, damit andere auch mit diesen Erfahrungen leben können und auf Basis dieser Erfahrungswerte realisieren, brauche ich sie nicht. Also ist unser zentrales Thema, diese Erfahrung weiterzugeben. Mhm. Deswegen haben wir eine Kooperation mit der Technischen Hochschule in Nürnberg. Mhm. Und im vergangenen Jahr waren insgesamt 2 Studentengruppen bei uns, die sich dem Thema angenommen haben. Also Messwerterfassung, Nutzerbefragung, um letztendlich kontinuierlich natürlich zu wirken, wo wir optimieren können und wie die Wechselwirkung ist. Wir sind wieder beim Thema Komplexität. Mhm. Warum ist ein Mitarbeiter zu unzufrieden? Ist es jetzt der Schall oder ist es die Thermik oder ist es was auch immer? Es ist schon spannend. Auf Deutsch gesagt, wir haben Energiemonitoring. Wir erfassen CO2-Werte und damit auch einmal natürlich die Nutzung und damit die Qualität im Raum. Wir erfassen Raumtemperaturen. Wir erfassen von der Außentemperatur angefangen bis hin zu Sonnenanlagenfunktionen, weil das bedingt ja auch alles aneinander. Und auch bei uns sind viele Sachen in die Hose gegangen. Beispielsweise haben wir eine Wetterstation auf dem Dach, die 180 Grad verkehrt eingebaut ist. Und wir haben uns immer gewundert, warum der verkehrte Sonnenschutz verflucht nochmal da runtergeht, weil er richtig konzipiert wurde. Also auch da nur als Beispiel, das ist überall menschelt es und mein Gott, das, da wo gehobelt wird, da fällt Späne und da passiert es. Aber, und das ist das Wichtige, auch was der Martin meint, man muss sich kümmern. Und wenn du jetzt einen Projektentwickler hast, der eine anspruchsvolle Immobilie im Betrieb veräußert, dann muss gewährleistet werden, dass natürlich das Know-how des Konzeptes erhalten bleibt, um so eine Betriebsoptimierung, also eine Phase, wo Nutzer und Technik sich einpendeln müssen zueinander, aufrechterhalten bleibt und das Wissen konserviert wird. Das ist schon wichtig und essentiell. Was wir gerade machen, und du hast auch die Dachhaut angesprochen, das ist ja ein integriertes PV-Dach, also das sozusagen Haut und PV-aktive Flächen. Da ist natürlich unser Ansinnen, ein Plus-Energie-Gebäude zu realisieren und zu betreiben. Auch da haben wir anfängliche Probleme gehabt. Auch mit ganz banalen Sachen, mit Verkabelung und. Aber Fakt ist, wir haben Batteriespeicher. Fakt ist, wir wollen einen Energieüberschuss möglicherweise auch zielführend im Gebäude einsetzen. Fakt ist, wenn der Sonnenschutz erstmal unten ist, geht er nicht mehr hoch. Also müssen wir aber auch realisieren, im Winter muss der wieder hochgehen, damit ich einen solaren Energieeintrag gewährleistet. Und das sind ganz banale Sachen und an denen muss weiter gearbeitet werden. Und deswegen versuchen wir, genau das zu erfassen, zu erheben, mit in Begleitung mit der Technischen Hochschule Nürnberg auch aufzubereiten, damit wir es kommunizieren können.
Also das ist schon bewusst, der Wille auch, das zu teilen, öffentlich.
Ja, und unser Wille ist auch, die Automationsdaten live zu schalten. Da sind wir noch nicht so weit. Also letztendlich, dass ein Externer mal reingucken kann, wie viel produziert denn das Gebäude, wie sind die Raumluftqualitäten, warum ist die Lüftung an oder sie ist nicht an, wie ist der Wärmerückgewinnungsgrad, also all diese Sachen. Und deswegen sage ich so, es ist wichtig, Automation vorzuhalten, um genau diese Transparenz zu schaffen. Bloß wenn wir es schaffen, Lösungen zu konzipieren, die dann wiederum bei anderen ohne genau diese Aufwendung in der Technik auskommen, umso besser und umso
schneller sind wir am Ziel.
Ja. Das ist ein absolut zentraler Punkt, glaube ich, um eben Innovation voranzubringen und gerade im Thema, im Bereich Einfachheit, es ist halt, man muss, wie gesagt, Mut haben, um gewisse Wege zu gehen. Und je mehr Referenzen ich habe, auf die ich mich beziehen kann, in Einzellösungen oder sei es eben das Gesamtprojekt wie ein 2226, desto leichter fällt es mir natürlich und desto leichter kann ich auch kommunizieren. Also jetzt in diesem Fall sitzen wir hier mit quasi allen Parteien an einem Tisch, aber natürlich muss ich den Ansatz ja auch immer, ich muss immer den Bauherrn überzeugen oder den Planenden oder wie auch immer. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Grundlage für diese Kommunikation, dann, dass ich Beispiele habe, genau. Insofern sind wir, glaube ich, da sehr, sehr gespannt, was da noch geteilt wird. Und das ist total wertvoll, also sehr, sehr schön zu hören. Und ich glaube, die Fehlerkultur, was du auch gerade angesprochen hast, das ist auch was, wo wir dran arbeiten müssen, vermutlich. Die kommt ja, so dieses Zugeben, auch einfach offen, also das nehme ich sehr positiv in unserem Gespräch hier wahr, da offen drüber zu reden. Und das bringt uns alle nur weiter am Ende. Wir müssen nicht überall einen Claim drüber setzen, dass alles perfekt war. Das war es vermutlich fast nirgends.
So ist es.
Dann würde ich sagen, also wir haben einige Learnings festgehalten. Das finde ich toll, die, glaube ich, die Zuhörer mitnehmen können. Auch einige Chancen, wo noch mehr Mehrwerte liegen. Ich sehe jetzt hier eben auch, das kann man auch mitgeben an andere, die Projekte dieser Art planen. Wissen teilen, einfach was man hat, weitergeben. Da gibt es auch ja schon tolle Ansätze deutschlandweit und darüber hinaus. Wie sehen denn Lösungen für die Zukunft aus, in die Richtung des einfachen Bauens? Wo sind denn da noch so die größten Ansätze? Wo fehlt vielleicht auch noch ein bisschen Innovation? Wo bräuchten wir als Planende, aber auch als Bauherren, als Architekten, wo bräuchten wir noch ein bisschen mehr an die Hand oder Innovation, die uns den Weg leichter machen würde?
Als erstes, und das ist für mich wahnsinnig wichtig mitzuteilen, ist, dass nachhaltiges Bauen nicht immer mit Mehrkosten in Verbindung gesetzt wird. Ich glaube, das ist ein essentielles Thema und vor allem ein Dealbreaker, weil jeder sagt, ich kann mir Nachhaltigkeit nicht leisten. Das ist nicht richtig. Und ich glaube, das ist der wesentliche, auch die Message von dieser Immobilie. Wir haben volle Transparenz, wir sind im BKI drin, in der neuen Ausgabe. Wir sagen und zeigen man muss sich überlegen, wir haben alle Rechnungen offengelegt und demzufolge natürlich war der Aufwand auch bei der Architektenkammer, diese auszuwerten und den Kennzahlen darzulegen. Volle Transparenz, wir sind unter Markt. Wir sind natürlich, und das muss man immer wieder gucken, welche Qualitäten verbunden mit welche Kosten. Aber du kriegst es ausbalanciert. Und das ist für mich ein No-Go. Du kannst nicht das Thema nachhaltiges Bauen negieren oder wegdiskutieren aufgrund der Kosten. Und dann sind wir natürlich auch beim ganzen Thema Balance der Kosten. Welche Kosten? Du musst natürlich auch schauen, dass du Äpfel mit Birnen vergleichst. Also was wir jetzt geschaffen haben, ist, wir haben 50% der Betriebskosten von anderen vergleichbaren Immobilienprojekten. Wir haben keine Heizung und keine Kühlung. Das, was wir haben, ist nur noch Strom. Wir haben einen hohen Strom-Eigenleistungsanteil. Und ansonsten haben wir hier keine Verbraucher. Wir haben halt LED und ein paar Laptops und was auch immer. Also das ist nicht mehr der Rede wert. Und wir müssen lernen, Nachhaltigkeit in ausgewogener Art und Weise mit dem Thema kommerzieller Aspekt gleichsetzen und auch wirtschaftlich abzubilden, damit die Entscheidungen der Bauherren gerechtfertigt und richtig sind. Das ist wieder komplex. Und wenn du die Komplexität nicht beherrschst, dann umgehst du sie. Also dann bist du bei genau dieser Floskel, Nachhaltigkeit kann ich mir nicht leisten. Das lassen wir nicht zu, das ist nicht in Ordnung. Das ist für mich schon ist eine Herzensangelegenheit, weil es immer die Balance ist zwischen allem, was wir diskutieren. Und die lässt sich herstellen.
Sehr schönes Schlusswort. Ich stimme dem voll und ganz zu. Ich habe eine einzige letzte Frage an euch beide. Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, um das einfache Bauen auf den Weg zu bringen, welcher wäre das?
Martin.
Ja, es gab zum Ende des letzten Jahres eine schöne Veranstaltung in Berlin, das Klimafestival. Und dort haben sich, glaube ich, sehr viele interessierte Leute zusammengefunden, die auch das einfache Bauen einfach für sich entdeckt haben und darüber auch gesprochen haben. Und ich glaube auch, was ich am Anfang auch gesagt hatte, man muss zusammen agieren, man muss zusammenfinden und nur gemeinsam, also man muss quasi in den Austausch gehen, sich mit den anderen austauschen, die Fehler besprechen, die Fehler finden und andere damit überzeugen. Ich glaube, Sebastian könnte es auch sagen, kommt zu uns, schaut es euch an, es funktioniert ja, guckt es euch gerne an. Es gibt so einen schönen Spruch, seeing is believing, dann hat man was gesehen, man weiß es. Und das überzeugt dann, glaube ich, auch tatsächlich.
Mein Wunsch wäre eine rechtliche Roadmap. Also für mich ist der Dreh- und Angelpunkt, dass wir in so wesentlichen Entscheidungen zwischen Plan und Bauen Rechtskonformität gewährleisten müssen. Und wenn wir es schaffen, das in Verträge zu gießen, um einmal Partizipation, andere Wege, Deregulierung und andere abzubilden und allen Beteiligten die Sicherheit zu geben, damit meine ich den Bauherrn, die Baufirma, den Architekten, dem Ingenieur, den Lieferanten, dass sie andere Wege gehen dürfen. Sorry, den Rest macht der Markt. Da draußen rennen so viele gute Architekten und gute Ingenieure rum. Die haben alle Bock drauf auf das Thema, aber sie machen es nicht, weil sie letztendlich nur ständig behindert werden, genau durch solche Diskussionen, Grundsatzdiskussionen. Also wäre natürlich so eine Roadmap das Ideale, um auch vertragliche Klarheit zu setzen und alle einfach zu animieren, den Weg zu gehen.
Da sprichst du jetzt, glaube ich, vielen Zuhörenden aus der Seele. Also absolute Bestätigung. Vielen, vielen Dank an euch beide für das tolle, offene Gespräch, das besonders Spaß gemacht hat, weil wir hier im Reallabor sitzen. Heute sind die Temperaturen übrigens extrem angenehm hier drin.
23 Grad.
Ja. Genau, und insofern genau freue ich mich, dass wir das Gespräch geführt haben. An alle Hörer, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, hinterlasst Likes und Kommentare und ja, wir haben natürlich auch schon die nächsten Gesprächspartner in petto.
Super, vielen Dank dir.
Vielen Dank.